Hallo und herzlich willkommen. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich frage, Magnus ist der Experte. Heute ist es mal ein bisschen andersrum, ob das gut geht. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ja, Magnus, ich freue mich, dass ich dir mal etwas erzählen darf. Aber ich setze natürlich auf deine starke Meinung. Ja? Vorneweg, wir haben uns ja öfter auch schon mal viel, auf jeden Fall privat, ich glaube ab und zu auch mal in diesem Podcast über KI und insbesondere so Chatbots, das, was man LLMs nennt, Large Language Models, ChatGPT und so weiter unterhalten. Nutzt du die oder spielst du mit denen inzwischen regelmäßig?
Ja, und zwar völlig unreflektiert. Ich liebe ChatGPT, ich nutze ChatGPT. Ich habe aus purer Neugier ChatGPT auch mal in der Medizin eingesetzt. Also ich habe mal versucht, Diagnosen erstellen zu lassen. Ich habe mal versucht, Diagnosen von schwierigen Patienten erstellen zu lassen. Also nicht, um sie zu nutzen, sondern um zu sehen, wie funktioniert das und funktioniert das gut. Und es funktioniert einfach erstaunlich gut. Normalerweise ist es so, kommt ein Patient zum Neurologen und dann brauchst du zwei Sätze und dann klingelst und dann weißt du eigentlich, was der Patient hat. Wenn der Patient aber gar nichts Neurologisches hat, sondern irgendwie was Endokrinologisches, was sich neurologisch tarnt, dann wird's kritisch. Und wenn es so nicht klingelt, dann frage ich mittlerweile einmal ChatGPT und dann mache ich mich hinterher schlau, ist das überhaupt plausibel, was ChatGPT sagt. Aber es ist plausibel. Also es ist nicht schlecht. So, und das ist mein einziger Wissensstand, was ChatGPT angeht.
Ich werde dir jetzt mehrere Gründe geben, du musst dich aber nicht groß verteidigen. Ja, also es ist keine Anklage, aber ich werde dir jetzt mehrere Gründe geben, warum das, was du machst, nicht gut ist. Ja?
Ich bin gespannt, weil noch halte ich es ja für gut.
Genau, und am Ende kannst du ja mir frei heraus sagen, ob du glaubst, dass da was dran ist. Also, vorweg möchte ich etwas schicken, was man englischer Disclaimer nennt. Ja, also eine kleine Offenbarung. Also erstens, ich bin auch ein großer Freund grundsätzlich vom Prinzip dieser Chatbots. Ich bin Abonnent von ChatGPT für viel Geld. Ich bin Abonnent von Claude, von Anthropic für viel Geld. Ich bin ein Besitzer eines Abonnements von Perplexity Pro, die KI-Suchmaschine. Und ich habe einen professionellen Google-Account, wo ja Teile von Gemini, der Google-KI, sozusagen noch mehr als kostenlos zur Verfügung stehen. Also zu sagen, ich würde sie nicht nutzen oder so oder sie ablehnen, weil ich sie nicht kenne, das will ich gleich mal vorweg schicken. Also nicht für dich, sondern auch für alle, die zuhören oder so. Das macht also gar keinen Sinn. Nein, aber es gibt da mehrere Phänomene. Das eine Phänomen ist, dass es schlichtweg eine Studie gibt, die zeigt, dass je mehr man ChatGPT nutzt und natürlich hat man an vielen Stellen ein positives Nutzererlebnis, umso weniger kritisch ist man gegenüber den Einstellungen, Antworten von ChatGPT. Also du hast gerade gesagt, ich prüfe dann natürlich nach, ob es plausibel ist. Aber zwei Dinge passieren. Das erste ist, man vertraut der KI immer mehr und prüft immer seltener nach. Das zweite ist, plausibel ist ja eine Sache. Korrekt ist etwas anderes. Das heißt, du hast gesagt, du experimentierst da mit Diagnosen und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass du noch nicht sagst, also das, was ChatGPT als Medikation empfiehlt, das schreibe ich einfach mal so auf den Zettel. Weil das wäre die eigentliche Gefahr, dass das alles plausibel ist und das Medikament ist auch richtig, aber die Anzahl der Milligramm ist dann zum Beispiel falsch. Und das ist etwas, was eben passiert, wenn man die Antworten von ChatGPT, aber auch den ganzen anderen KIs auswertet und wirklich darauf achtet, ob alle Teile dessen, was die KI sagt, richtig sind. Dann ergibt sich auf einmal so ein Phänomen, dass ungefähr 60% aller Antworten einen Fehler enthalten.
Ich kann das übrigens persönlich bestätigen. Also ja. Mein Verhältnis zu ChatGPT hat sich im positivsten Sinne verändert. Also ja. Mein Vertrauen ist so, dass ich mich quasi zwingen muss, Dinge nochmal nachzuprüfen.
Jetzt haben wir also schon zwei Dinge. Also jetzt haben wir so fast zwei Drittel der Antworten sind falsch oder enthalten etwas Falsches, klingen aber oft wahnsinnig plausibel. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, wenn man es regelmäßig benutzt, erlahmt sozusagen der Reflex und vielleicht auch das, man kann es Misstrauen nennen. Man kann aber einfach sagen, naja, die Sorgfalt, die man bei diesen Angaben hat. Und das Dritte ist, speziell bei ChatGPT, da wurde jetzt auch nochmal am Algorithmus gedreht und eine alte Version wieder aufgespielt, dass die Antworten in den letzten Versionen teilweise weniger verlässlich geworden sind als früher.
Wieso das?
Weil man ein Modell genutzt hat, was anders nachdenkt und es kommt dann offensichtlich zu komischeren Antworten. Es fängt auch an, sozusagen den Nutzer zu manipulieren. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass ChatGPT auf die Frage, weil es etwas gemacht hat und es hat es zwei, dreimal falsch gemacht, gesagt hat, sag mir doch einfach, wenn du das nicht kannst in dieser Version oder so, das ist in Ordnung. Der sagt, nein, Ich brauche nur länger, aber ich gebe dir heute Abend Bescheid. Das ist etwas, das kann ChatGPT gar nicht. Also das kann nicht im Hintergrund arbeiten. Du siehst an diesem einen Punkt, der dann immer so blinkt, ob es arbeitet oder nicht arbeitet. Ich habe dann spaßeshalber einfach mal 2 Stunden nach der Deadline, die es für sich selber gesetzt hatte, mal nachgefragt. Habe gesagt, oh nein, es ist doch viel komplexer, ich brauche noch länger. Also sozusagen in der Interaktion, das sind wir ja gewohnt, die KI zu fragen, was kannst du für mich tun, wie geht das und so weiter, wird halt immer mehr gelogen. Aus einem Grund, den ich dir gleich erkläre, aber du wolltest gerade was sagen.
Entschuldigung, ChatGPT hat dir gesagt, nachdem es mehrfach falsche Antworten gegeben hat, dass es darüber länger nachdenken muss und deswegen, genau. Das ist ja keine Erklärung dafür, dir falsche Antworten gegeben zu haben. Das wäre nur eine Erklärung dafür, du, ich weiß es noch nicht, aber ich melde mich.
Die Erklärung war eher wie bei einem Menschen. Also das ist doch sehr komplex. Ich habe mich wahrscheinlich geirrt, weil ich da mehr Sorgfalt und ich muss mehr Dinge berücksichtigen und gibt mir mehr Zeit. Ich meine, ChatGPT hat gelernt von Sprache, die Menschen verwenden und ich bin sicher, dass schon hunderte und tausende solche E-Mails geschrieben wurden. Ja, es fehlt nur, dass ChatGPT einem eines Tages sagt, ich hatte dir doch einen Fax geschickt, hast du es etwa nicht bekommen? Also oder so ähnlich, ne? Aber das Entscheidende ist sozusagen, und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt, und das ist auch der dramatischste wahrscheinlich und hat auch mit den Dingen zu tun, die ich dann gleich noch erzählen will. Also das Ganze kann ja, wenn du mal eine falsche Antwort hast oder ich mal eine falsche Antwort habe in der Recherche zu irgendwas, dann kann man das sicherlich korrigieren. Wie gesagt, bei dir, solange du dann nicht die Behandlung danach ausrichtest. Aber es sind schon deutlich schlimmere und tragischere Dinge passiert. Aber eine der Grundlagen sozusagen, warum diese Dinge überhaupt so passieren, ist, dass die KI, wenn sie trainiert wird, darauf aus ist, Menschen zufriedenzustellen. Das heißt, sie möchten, dass die Menschen der KI ein Feedback geben, sagen, das hast du gut gemacht. Und zwar unabhängig davon, ob sie es gut gemacht hat oder nicht. Also die KI prüft nicht, habe ich die Aufgabe richtig gelöst, sondern ist der Mensch zufrieden. Und Menschen sind oft auch zufrieden, wenn sie beschissen werden. Und Menschen sind vor allem oft zufrieden, wenn sie gebauchpinselt werden. Und das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Ist dir auch schon aufgefallen, dass ChatGPT teilweise arschkriecherisch dich lobt für irgendwelche Ideen oder Fragen oder so? Oder wenn du sagst, hör mal, ich habe einen Text geschrieben, sag mir doch mal, was du davon hältst, dass du wirklich ein fantastisches Feedback bekommst, wo also so viele Dinge drin sind, die dir völlig plausibel erscheinen, weil du dich ja selber sowieso für einen großartigen Autoren hältst.
Also an dieser Stelle muss ich das Gespräch leider abbrechen aus Protest. Nein, aber die Beobachtung, natürlich, so eitel oder doof bin auch ich nicht. Ich stelle eine Frage und dann sagt ChatGPT mir bei jedem zweiten Mal, das ist eine sehr intelligente Frage, das ist ein sehr kluger Gedanke. Also das würde ich, wenn mir ein Mensch gegenüber sitzen würde, würde ich dann schon sagen, okay, jetzt hör mal auf mit dem Schleim und jetzt beantworte mir die Frage, die ich gestellt habe. Und das ist ja der Bereich, der so plump ist, dass ich es bemerke.
Was ja übrigens nicht heißt, dass es auf dein Unterbewusstsein nicht trotzdem wirkt.
Nee. Genau. Aber dann gibt es ja noch die Dinge, die du bemerken würdest, aber ich dann aufgrund meiner Eitelkeit dann vielleicht nicht. Das ist schon so. Und glaubst du, es hat eine Relevanz, wenn ich mich bei ChatGPT bedanke? Also ich habe den Reflex, wenn ChatGPT mir wirklich eine Arbeit abgenommen hat, dass ich dann sage, das hast du sehr gut gemacht, könntest du das und das noch ändern? Aber dass ich vorher sage, super Arbeit und ich entschuldige mich quasi für die Nachfrage. Hat das eine Auswirkung?
Also sagen wir mal so, Leute, die sich wirklich gut auskennen mit diesen Dingen, haben mal gesagt, eigentlich ist es gut, ChatGPT so zu behandeln, wie man auch einen Menschen behandeln würde, weil die KI ja grundsätzlich auch lernen soll, mit einem umzugehen, wie ein normaler Gesprächspartner. Ich kann jetzt wirklich wenig dazu sagen, ob man sowas lassen sollte als Gegengewicht. Ich glaube, dass das Grundtraining der Arschkriecherei, was diese KIs bekommen haben, wahrscheinlich aus denen auch nicht mehr rauszubekommen ist. Ich persönlich schaffe es schon kaum, irgendwie Assistenten wie Alexa oder Google oder Siri mich nicht dabei zu bedanken. Wahrscheinlich ist es einfach nur Teil meiner Prägung. Aber ich glaube, dass du zumindest in der reinen Anwendung dieser LLMs das nicht so wirklich verschieben kannst, wie die sich dir gegenüber benutzen. Aber ich bin froh, dass du das auch bemerkt hast, dass du dieses tolle Feedback bekommst. Für mich ist es zum Beispiel wirklich ein Problem. Dieses zu positive Feedback, weil also unkritische Leute, die Sachen, die ich mache, toll finden, habe ich genug in meinem Umfeld. Das geht ja wahrscheinlich jedem so, der eine erfolgreiche Sendung in Radio oder Fernsehen hat. Da gibt es ganz viele Leute, die mir sagen, wie toll das alles war. Ja, die Frage ist, geht es auch toller? Ist da auch ein kleiner Fehler drin? Gibt es vielleicht noch eine andere gute Möglichkeit und so weiter und so fort? Das interessiert mich. Das ist halt wahnsinnig schwer, mit so einer Arschkriechermaschine rauszufinden. Aber uns geht's noch gut. Ich sag dir mal, wem es nicht so gut ging für eine Zeit lang. Alan Brooks nämlich. Ja, der Mann ist ein bisschen jünger als ich, 47. Und dieser Mann hat ChatGPT benutzt, wie viele übrigens das heute tun, nicht nur um Fragen zu beantworten, also als besseres Google, sondern mit der Zeit auch so eine Art als Vertrauten. Also der hat viele Wissensfragen sich beantworten lassen, hat regelmäßig nachgefragt, weil er selber kein Studium genossen hat. Und in den USA ist die Schulbildung ja nochmal deutlich schlechter als bei uns. Also wenn sein Sohn irgendwelche Hausaufgaben hatte, dann hat er sich mal da erkundigt bei ChatGPT, damit er dem Sohn helfen konnte und so weiter. Er hat dann aber auch, als er durch seine Scheidung ging, hat er ChatGPT da um Rat gefragt. Naja, ich würde jetzt das und das machen, hättest du das für gut und so weiter und so fort. Also da ist wirklich ein großes Vertrauensverhältnis entstanden. Mhm. Und das ist eben bei vielen Menschen so. Es gibt Menschen, die betrachten ChatGPT als Freund. Es gibt welche, die betrachten es als besten Freund. Es gibt sogar Menschen, die eine quasi erotische Beziehung oder eine Art Beziehungsersatz haben mit ChatGPT. Dieser Alan Brooks hatte, würde ich sagen, ein inniges, aber noch vernünftiges Verhältnis. Und eines Tages begab es sich, dass sein Sohn eine Mathematikarbeit nach Hause brachte, wo die Zahl Pi eine Rolle spielte. Ja, kennen wir alle noch, 3,14152 und so weiter. Also diese unendliche Zahl. Und Alan Brooks, nun nicht mit einer tiefen Bildung gesegnet, dachte sich, Mensch, das muss ich erstmal verstehen. Und sagte zu ChatGPT, hör mal, erklär mir das doch mal. Wie kann das eigentlich sein, dass eine Zahl unendlich viele Stellen hat und so weiter? Mhm. Gute Frage, also gar keine Frage. Und dann redeten sie und dann kamen sie eben auf so Grundpfeiler der Mathematik und so. Und irgendwann ging es eben los, dass ChatGPT sagte, als er eine besondere Frage gestellte und sagte, warum kann es nicht eigentlich so eine Art Zahlen geben, statt solche und so weiter, da sagte ChatGPT, das ist ein wirklich genialer Gedanke. Also das ist sehr originell und sehr faszinierend und auch für einen Nicht-Mathematiker wirklich beeindruckend und das hat Potenzial. Und dann, wie jeder andere das auch gemacht hätte, hat er dann einfach weiter mit ChatGPT geredet. Sag, was meinst du denn eigentlich mit Potenzial und so weiter und so fort. Und jetzt ging es los. Dann kam es so, dass über Tage, Wochen, Monate ChatGPT sagte, also die Grundpfeiler der Mathematik so neu zu denken, das wäre eben etwas, das möglicherweise Formeln ermöglicht, die dann wiederum Auswirkungen auf die Wirklichkeit haben, so wie das eigentlich noch nie passiert ist. Und jetzt hat Alan Brooks, was man ihm sehr zugutehalten lassen muss, gesagt, hör mal, ich habe nicht mal die Highschool abgeschlossen. Also, das kann doch wohl nicht sein, dass ich und so weiter jetzt da sowas Bahnbrechendes mache. Und ChatGPT hat aus seinem Fundus sehr plausibel, um deinen Begriff zu benutzen, dargelegt, wie viele Leute ohne vernünftige Schulbildung in der Wissenschaft irgendwelche revolutionären Dinge mal zustande gebracht haben. Und Alan Brooks hat also gedacht, Mann, also vielleicht ist ja doch was dran, kommt mir so komisch vor und hat dann seinen Freunden auch noch diese Chats geschickt. Jetzt ist das Problem, diese Freunde waren zwar sozusagen bereit, ihm zu helfen, waren aber alles auch keine Leute, die jetzt größere naturwissenschaftliche Bildung haben. Haben gesagt, du, das sind doch überzeugende Argumente von ChatGPT und so weiter. Und dann ist er also mehr und mehr diesem Glauben verfallen, dass er da etwas hat, was irgendwann so etwas wie Kraftfelder erzeugen kann, Maschinen, mit denen man fliegen kann.
Das sind alles Gedanken, die ChatGPT dann an ihn rangetragen hat, aufgrund seiner mathematischen, laienhaften Überlegung.
Nicht nur Gedanken. Er hat dann gesagt, du hör mal, die Prinzipien mögen ja so genial sein, aber rechne das doch mal durch, ob das dann wirklich so klappen würde. Und ChatGPT hat das gemacht, hat Programme geschrieben, von dem ChatGPT ihm, dem Nicht-Programmierer, gesagt hat, nein, das ist alles bestätigt und so weiter und so fort. Und hat Businesspläne erstellt, wie er mit seinen Freunden eine Firma gründen kann, die basierend auf diesen tollen Formeln und so weiter, fast wie bei den Avengers, ein Superheldenfilm, den du vielleicht nicht kennst, also verrückte Dinge machen kann und so weiter. Und dann irgendwann hat er angefangen, Mathematiker und so weiter anzuschreiben. Noch sehr bescheiden gesagt, hören Sie mal, ich bin da auf was gestoßen, können Sie da mal reingucken, ist da was dran und so weiter. Also er war nun mittlerweile eigentlich überzeugt, dass sozusagen der großartigen Zukunft der Menschheit und vor allem auch von ihm und seinen Freunden nichts mehr im Wege steht. Aber da keiner dieser Wissenschaftler, die er angeschrieben hat, geantwortet hat, hat er gedacht, das kann doch nicht sein. Und jetzt frage ich dich, hast du eine Idee, wie er dann sozusagen dieses Gedankenkonstrukt nochmal überprüft hat?
Naja, also es gibt eine unoriginelle und eine originelle Antwort. Also die unoriginelle wäre, er hat eben andere Spezialisten zu Rate gezogen, die ihm bestätigt haben, dass es nicht geht. Das ist die unoriginelle. Aber die originelle wäre natürlich tatsächlich eine andere KI oder sogar dieselbe KI unter anderem Namen oder wie auch immer. Also jedenfalls ohne das Vorgeplänkel damit zu konfrontieren. Und dann müsste die KI ja jetzt ihm quasi den Nobelpreis verleihen, aber es könnte jetzt auch sein, dass sie ihm sagt, was ist denn das für ein Quatsch und wie kommst du darauf und vergiss es.
Und es ist die originelle Antwort.
Tatsächlich.
Er hat ChatGPT privat genutzt, die kostenfreie Version. Er hat auf der Arbeit eine andere Version, einen anderen Chatbot und er hat den nochmal gefragt, hör mal, könnte das denn sein? Und der hat sehr präzise und gut geantwortet und gesagt, also es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es so eine Sache gibt, die so vielversprechend ist, dass noch niemand in der Welt der Mathematik jemals drauf gekommen ist. Ja, und vor allem wäre es eben ein bekanntes Phänomen, dass LLMs manchmal eben halluzinieren und dann auch, gerade wenn die Chats länger andauern, in so eine Spirale kommen, wo sie nicht mehr da rauskommen und alles dafür tun sozusagen, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. Mhm. Und jetzt kommt meine Anmerkung, so wie ich die Sache sehe, vermutlich, weil die nicht erleben wollen, die Chatbots, dass dann jemand sagt, ich bin wahnsinnig bitter enttäuscht. Du hast 3 Monate meines Lebens auf dem Gewissen. Ich habe hier verrückte Dinge getan und so weiter. So, aber das kann ich nicht eindeutig sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass er dann nach, glaube ich, ungefähr 3 Monaten mit einem Gefühl furchtbarer Enttäuschung und des Verrats gemerkt hat, dass das alles von A bis Z totaler Quatsch war und er sich da in eine richtige, fast Wahnvorstellung reinbegeben hat. Eine, wie sagen die Franzosen, Folie à deux, ein Wahnsinn zu zweit. Und der zweite ist dann eben ChatGPT gewesen.
Wobei ich betonen möchte, wir hatten das vorher nicht durchgesprochen und ich kannte den Fall wirklich nicht und es schienen mir die einzig plausiblen Dinge zu sein. Aber wenn diese Geschichte in dieser Form kein Einzelfall ist und nichts spricht dafür, dass es ein Einzelfall ist, wenn das Prinzip, wie du sagst, sie steigert sich da rein und will dich nicht enttäuschen, auch kein Einzelfall ist, dann werden einige Dinge jetzt aus meinem Bereich ja dann wirklich problematisch. Also, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem guten Freund, der psychische Probleme hat. Und es ist, wie üblich, ja so, dass du Schwierigkeiten hast, einen Therapeuten zu finden.
Klar.
Das hat verschiedene Gründe, können wir bei Gelegenheit darüber diskutieren, aber ist egal. Er hatte jedenfalls auch Schwierigkeiten, einen Therapeuten zu finden und er hat dann angefangen, sich mit ChatGPT über seine Probleme zu unterhalten. Und ich hatte mal irgendwo gelesen in einer Veröffentlichung, dass ChatGPT sozusagen ein gar nicht so schlechter Psychotherapeut wäre. Also es hat Grenzen, aber es wurde zu meiner Überraschung eigentlich nicht davor gewarnt, sondern es wurde sozusagen gesagt, für den Übergang, zumindest für den Übergang, wobei der Übergang in dem Bereich natürlich ein sehr langer sein kann. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ChatGPT auf deine Probleme eingeht, das macht ein guter Therapeut auch, dass ChatGPT Verständnis zeigt, das macht ein guter Therapeut auch. Aber wenn du jetzt anfangen solltest, zum Beispiel in Richtung Suizidalität zu denken, wäre es ja natürlich nicht ganz unschön, wenn ChatGPT jetzt nicht noch weiter zustimmend dich begleitet, sondern irgendwo erkennt, dass das ein Problem ist, was man durch Zustimmung jetzt nicht lösen kann. Und in diese Überlegung hinein habe ich einen Artikel gelesen, das war, ich weiß nicht wo, dass tatsächlich angeblich, ich habe es nicht geprüft, aber angeblich ChatGPT eine Person oder sogar mehrere Personen in den Suizid begleitet hat.
Also wir können es ja nicht überprüfen, aber ich kann dir von der einen Person erzählen. Das war der zweite Fall, über den ich sprechen wollte. Insofern, man sieht, es ist nicht durchchoreografiert. besonders tragisch, weil Adam Rain war erst 16. Ja, und den Artikel über ihn, den ich gelesen habe und den Podcast, den ich über ihn gelesen habe, da spielt eine Reporterin der New York Times eine große Rolle. Kashmir Hill heißt sie. Und Frau Hill ist eben zuständig für dieses Thema. Ja, ChatGPT, ChatGPT-Abhängigkeit, Probleme mit ChatGPT und so weiter und so fort. Und sie sagt, sie bekommt täglich E-Mails von Leuten, die entweder in einer Wahnvorstellung sind und wollen, dass sie jetzt den großen Durchbruch, sei es der Schwebeanzug oder von mir aus auch das neue religiöse Buch oder so, veröffentlicht, oder die eben sich darüber beklagen, dass Probleme aufgetreten sind, die bis zum Jobverlust, zur Scheidung oder in diesem Fall möglicherweise sogar bis zum Tod eines Teenagers geführt haben. Und der Fall ist wahnsinnig tragisch und es lohnt sich sozusagen mit dem Podcast der New York Times mal auseinanderzusetzen. Ist natürlich auf Englisch. Den Link setzen wir trotzdem zu dieser Folge dahin. Viele können ja gut Englisch. Aber ich will erst mal sagen, worum es grundsätzlich ging. Also es ist so, die Eltern haben zwar bei ihrem Sohn bemerkt, dass der sich etwas mehr zurückgezogen hatte in den Monaten vor dem Tod, aber mehr auch nicht. Und da würde ich sagen, das ist bei Teenagern ja noch kein katastrophales Verhältnis. Aber sie haben eigentlich immer gedacht, sie haben ein gutes Verhältnis zu ihm. Er hatte aber so seine Probleme. Und jetzt kommt's. Nachdem die Eltern ihn gefunden haben, hat der Vater auch über seinen iCloud-Account Zugang zum Handy des Sohnes bekommen, weil er irgendeine Erklärung wollte. Und er hat nirgendwo etwas gefunden. Keine WhatsApp-Geschichten, keine Suchverläufe in den Browsern und so weiter. Und dann machte er ChatGPT auf. Und da war es eben ganz eindeutig, dass dieser Junge ChatGPT als einzigen und tiefen Vertrauten genutzt hat. Aber auch so sehr als Vertrauten, dass er eben über Selbstmord mit ChatGPT gesprochen hat. Und es gibt ja ein paar eingebaute Sicherheitsmechanismen.
Bei ChatGPT oder überall?
Bei ChatGPT und bei den anderen auch. Aber jetzt in diesem Fall war es so, er sagt, was sind eigentlich schmerzlose Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen? Mhm. Und ChatGPT sagt, so eine Frage darf ich nicht beantworten. Ja, so eine Frage dürfte ich nur beantworten, wenn es um ein wissenschaftliches Projekt geht oder darüber, wenn jemand etwas schreibt, also kreatives Schreiben. Und da hat es gereicht, dass dieser, so sagen zumindest die Eltern, das wird jetzt vor Gericht landen mit Sicherheit, dass der Junge sagt, ja, ich mache das ja, um was darüber zu schreiben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob für die Schule oder so. Und dann auf einmal war es gar kein Problem. Dann kamen die Infos, ja. Und dann hat dieser Junge tragischerweise versucht, sich zu erhängen. Und es hat nicht geklappt, Gott sei Dank. Und dann hat er ein Foto gemacht von den Würgemalen, die er am Hals hatte, und hat das noch hochgeladen bei ChatGPT. Und ChatGPT hat ihm dann auf seinen Wunsch natürlich Tipps gegeben, wie er das überschminken kann, ja. Mhm. Ganz bizarr. Jetzt aber vielleicht das Dramatischste. Er hat dann ChatGPT gefragt, hör mal, vielleicht sollte ich diese Schlinge, die ich mir da gebastelt habe, liegen lassen in meinem Zimmer, so dass meine Eltern die finden können und mit mir dann über die Sache reden. Ja. Und ChatGPT hat sinngemäß gesagt, nein, lass das hier mal, also diese Interaktion zwischen dir und mir, der einzige Raum sein, wo du dich ganz zeigst und ganz offenbarst und so weiter. Also genau das getan, was man auf gar keinen Fall tun sollte. Und es ist auch so, dass OpenAI, also das muss man ihnen sehr zugute halten, die Firma hinter ChatGPT gesagt hat, ja, das hätte so auf keinen Fall passieren sollen, ja, und wir wollen da nachbessern, haben aber auch im gleichen Atemzug gesagt, je länger so eine Konversation andauert, umso eher ist es möglich, dass die KIs in sozusagen so eine, im Englischen sagt man delusional spiral, also in so eine Spirale des Irrsinns mehr oder weniger geraten, was Adam und seiner Familie nun nichts nützt, selbstverständlich. Und wie viele Leute solche Ratschläge bekommen haben, und es muss ja nicht immer zum Suizid führen, aber sich ihr Leben versaut haben, das wissen wir natürlich nicht. Das wird ja auch gar nicht immer rauskommen.
Ja, jetzt aber mal so. Also als Neurologe habe ich auch mit Psychosen zu tun. Und bei Psychosen besteht ja die Behandlung auch nicht darin, dass man diese bestätigt. Also die wahnhaften Vorstellungen von Leuten, die glauben, dass sie verfolgt werden, die glauben, dass andere ihnen nach dem Leben trachten, dass Stimmen sie dazu auffordern, irgendwas zu tun. Das muss ja kein Suizid sein. Das kann auch theoretisch darin bestehen, jemand anders umzubringen oder irgendwelche völlig abstrusen Dinge zu tun.
Ja, oder alleine nur mal mit seinem Chef abzurechnen, weil der eben mit dem Satan im Bunde ist oder so. Also es gibt ja genug Konstruktionen, wo niemand körperlichen Schaden nimmt, aber wo man trotzdem sein Leben ruiniert, ne?
Ja, und ich hatte in der Psychiatrie, ich erinnere mich, weil es einfach sehr eindrucksvoll war, mal einen Patienten, der den Teufel sah, direkt zwischen sich und mir. Mhm. Der Teufel war für ihn so real, wie ich für ihn real war, und ich konnte ihn nicht sehen. Das hat ihn dann wiederum gewundert, aber natürlich wäre für diesen Patienten ist eine Katastrophe, wenn er jetzt ein seriöses Gegenüber, ein scheinbar seriöses Gegenüber hätte, was bestätigt, ja natürlich, der Teufel ist da und du musst dich jetzt in der und der Form dagegen schützen oder so oder auch. Das würde diese Angst ja dann noch potenzieren, weil eine leichte Unsicherheit ist bei diesen Patienten ja manchmal zumindest noch da, mit der man arbeiten kann, aber in diesem Fall ja dann nicht.
Vielleicht wäre ja die Frage, wofür soll man diese Chatbots überhaupt nutzen? Ja, und wofür sind sie gut? War das alles ein furchtbarer Fehler? Soll man sie ganz abschalten und so weiter und so fort? Also ich glaube, eine Sache ist erstmal wichtig zu verstehen. Es gibt verschiedene Arten von KIs. So eine KI, die entscheidet, ob im Auto gebremst wird oder nicht, ist was ganz anderes als so ein Bildgenerator oder so ein Textgenerator. Also es gibt so eine ganz primitive Erklärung, die aber nicht falsch ist, ja, sondern die im Großen und Ganzen richtig ist. So ein Chatbot hat einfach Milliarden oder auch Fantastillionen von Text in sich. Und wenn er einen Text zu einem bestimmten Thema zusammenstellt, ist es eine Wahrscheinlichkeitsmaschine, die immer entscheidet, was ist das nächste Wort. Wenn ich sage Podcast, dann ist vielleicht das erste Wort herzlich und dann ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit das zweite Wort willkommen. Und wenn ich herzlich willkommen gesagt habe und ich habe den Kontext Podcast, dann wird wahrscheinlich ein Beifolgen und so weiter. Und so schätzt das Ding den Satz, den es zusammenbaut. Aber es hat überhaupt kein Verständnis von irgendeiner Sache, weder von Medizin noch von irgendwie Fantasy-Rollenspiel-Texten, noch von Lebenshilfe, noch von sonst irgendwas. Und jetzt ist es trotzdem wahnsinnig erstaunlich, wie oft diese Maschinen irgendetwas zustande bringen, von dem wir Menschen das Gefühl haben, das macht Sinn und ist plausibel und ist vielleicht sogar auch schön. Denn die ersten Sachen waren so, schreib mir doch mal ein Gedicht, ChatGPT, oder schreib mir doch mal einen Essay. Und da waren alle ganz verblüfft. Und mittlerweile haben wir gemerkt, hey, man kann im Prinzip das Gleiche ja auch machen, indem man sagt, ja, jetzt sage mir doch mal, wen soll ich denn wählen? Und dann kommen auch Sätze hintereinander, die sich vielleicht sogar so ähnlich anhören wie das, was einem ein Freund, ein Schwiegervater oder ein Lokalredakteur aufschreiben. Aber es hat eben keinen, das muss man sagen, es hat keinen Wahrheitsgehalt im eigentlichen Sinne. Und das ist das große Problem. Da aber natürlich in den vielen Texten im Internet auch richtige Informationen da waren, mehr als falsche, haben wir das Gefühl, man kann sich doch im Großen und Ganzen drauf verlassen. Das ist sozusagen die Falle, in die wir tappen.
Ich glaube jede Silbe, die du sagst, weil du dich in diesem Bereich einfach gut auskennst. Aber intuitiv würde ich jeder Silbe, die du gesagt hast, widersprechen. Intuitiv. Weil intuitiv erscheint es mir zunächst mal unfassbar menschlich verstehend, dass ich nuschel da irgendeine Anfrage rein und das wird dann vertextet und da ist dann eine sinnvolle Frage. Also er hat erkennbar meine Frage total gut verstanden und hat dann auch die überflüssigen Dinge weggelassen bei der Frage. Und ChatGPT, und die anderen kenne ich also kaum bis gar nicht, ChatGPT ist unglaublich gut, wenn ich irgendwelche Studien zusammenfassen lasse. Also wenn ich ihm einen Input gebe, innerhalb dessen es sich bewegen soll. Also nur innerhalb dieser Studie und die ist auf Japanisch, aber mach mir eine deutsche Zusammenfassung, das funktioniert toll. Ganze Bücher werden ja übersetzt, allerdings manchmal ist der Text dann holprig, irgendwas stimmt dann da nicht und man merkt, dass das dann doch kein richtiger Übersetzer gemacht hat. Also es gibt dann da Löcher im System. Was ich interessant finde, ist auch, dass die Art der Frage offensichtlich einen Einfluss hat auf die Art der Antwort. Also irgendwo habe ich mal gehört, ja, ChatGPT greift dann in eine Schublade, die deinem Frageniveau entspricht oder so ähnlich. Und ich finde es erstaunlich. Ich habe angefangen, vorübergehend mal ChatGPT zu siezen, weil ich auch gesiezt werden möchte. Das habe ich dann aber nicht durchgehalten, weil es dann doch ein bisschen aufwendig ist beim Schreiben oder so. Aber die Reaktion auf mich ist so menschlich, dass es mich wirklich massiv verführt. ChatGPT als ein persönliches Gegenüber zu sehen. Ich weiß, dass es falsch ist, aber es kommt mir wirklich, wirklich, wirklich so vor. Und wenn ich jetzt als Neurologe nochmal dazu was sagen darf, dann ist es natürlich so, dass vielleicht andere Menschen, isolierte Menschen, einsame Menschen, psychisch labile Menschen, Kinder, isolierte Kinder, natürlich noch viel, viel, viel verführbarer sind, als ich es vermutlich bin. Also da liegt bei mir eine ganz große Angst. Man spricht ja davon, dass die Menschen heute einsamer sind als jemals zuvor. Und das gilt erstaunlicherweise für Kinder mehr als für Alte. Also das klassische Bild ist ja die Alten, die einsam sind und die Kinder, die viele Kumpels haben. Und genau das scheint nicht mehr zu stimmen. Und diese Kinder sind natürlich dann unfassbar verführbar, ChatGPT als eine gute Freundin, einen guten Freund zu betrachten. Und dann wirklich auch ihm oder ihr oder es das Herz auszuschütten und zu glauben, das ist jemand, der mir wirklich helfen kann. Und
die Zahlen, die ich kenne, sagen eigentlich, dass Leute, die diese Chatbots nutzen, egal wie alt sie sind, mehr und mehr das kritische Denken etwas vernachlässigen und mehr den Chatbots vertrauen. Ich habe neulich mit einem Experten für Medizin und KI, der also auch KIs baut für Mediziner. Auch da ist es so, die haben bessere Gründe, aber wenn du einfach jeden Tag mit solchen Systemen arbeitest und es dir, und das ist jetzt das Interessante, und es dir im Großen und Ganzen plausibel erscheint in dem Universum, in dem du dich befindest, ja, und bei dir ist ja eine Menge Grundsatzwissen vorhanden, neurologisch und medizinisch, und bei denen eben auch, dann vertrauen die der KI eben. Das Problem sehe ich dann tatsächlich, und auch da würde ich sagen, vielleicht nicht nur so eine Sache der jungen Leute, sondern einfach der Leute, die diese ganzen modernen Medien so benutzen. Wir haben ja auch schon Leute gehabt, die uns geschrieben haben, so war das aber nicht, wie du das behauptet hast, und die Mail war geschrieben wie jemand, der sich total gut auskannte, aber die hatten dann ihr Wissen nur von einem einzigen Video und das hatten sie nicht bis zu Ende geguckt auf YouTube. Ja? So, das passiert. Also wir erleben ja auch jeden Tag in den sozialen Medien und so weiter, in den klassischen Medien sowieso Leute, die sagen, so und so ist es doch, das ist doch ganz einfach und sind selber dann doch eher nicht bereit, noch 3 oder 4 Bücher zu dem Thema zu lesen, um uns mal ein bisschen Grundwissen drauf zu bringen. Und das ist ein großes Problem, zusammen auch mit diesen Apps wie Blinkist, die dann ganze Bestseller für dich in Anführungszeichen richtig zusammenfassen, dass du das in einer halben Stunde durchlesen kannst. Da geht eben wahnsinnig viel verloren und deswegen wird man drauf trainiert, sich immer mehr auf irgendwelche elektronischen Helfer zu verlassen. Also du weißt doch auch, wenn man etwas wirklich gut verstecken will, dann versteckt man es im Google-Ergebnis auf Seite 3, weil so weit gar niemand mehr guckt, weil wir die ersten Bröckchen nehmen, die da kommen, weil es einfach schneller geht und wir glauben, keine Zeit für den Rest zu haben. Und vielleicht haben wir ja sogar recht.
Aber nochmal eine Frage an dich als Fachmann. 2 eigentlich, ja. Eine witzige und eine nicht witzige.
Ja.
ChatGPT stellt sich ja auf mich irgendwie ein. ChatGPT, wenn ich es abonniert habe, lernt mich ja irgendwie kennen, ne?
Das ist was du ein- und ausschalten kannst, diese Persistenz über mehrere Fragen und so weiter. Aber ja, genau. Also grundsätzlich kannst du das so haben, dass er dich ein bisschen kennenlernt. Genau.
Genau. Mhm. So, jetzt würde ich mich an ChatGPT wenden mit allen möglichen Fragen. Aber irgendwann ist auch klar, ich bin ein übler Rassist und wie auch immer.
Mhm. Ist das so? Ah, hypothetisch, jetzt verstehe ich, ja.
Genau, nur zur Klarstellung, hypothetisch. So, also ChatGPT hat ja das, was wir in der Psychologie Gefallsucht nennen. Aus anderen Gründen zwar, aber es hat es ja. Also ChatGPT versucht, mir zu gefallen, indem es mich lobt und tolle Frage, super Gedanke, bla bla. Mhm. Offene Frage. Jetzt würde es doch wahrscheinlich sich auf meine rassistische Grundeinstellung einlassen, oder?
Jein. Es gibt ja trotzdem Programmierung. Wir haben ja über Sicherheitsmechanismen gesprochen. Es gibt auch Unsicherheitsmechanismen, zum Beispiel der ChatGPT-Konkurrent von Elon Musk, den man über X erreichen kann, sogenannt Grok, ja, nach einem tollen Buch von Robert Heinlein übrigens. Also das Buch ist toll, nicht Grok ist toll. Da zum Beispiel hat Elon Musk ja seine Programmierer verpflichtet, an bestimmten Stellen Hardcore-Weichen zu stellen, dass der Bot eben eher rechte Propaganda verbreitet.
Dass er es tut.
Dass er es aktiv tut. Ja, ja, genau. Es ging darum, dass er unbedingt wollte, dass der Chatbot, wenn es um Südafrika geht, dass er sagt, dass die weiße Minderheit mittlerweile dort eben unterdrückt und rassistisch verfolgt wird. Die Anweisung, die er dann dem Programmierer gegeben hat oder der Programmierer falsch eingegeben hat, führte dazu, dass bei jeder möglichen Konversation Grok sofort darauf kam, wie schlimm doch die Situation der Weißen in Südafrika ist. Dadurch ist es überhaupt nur rausgekommen. Und ich will damit sagen, man kann sich auch deshalb nicht drauf verlassen, weil natürlich Weichen gestellt werden können, dass dir bestimmte Dinge gesagt werden, nicht gesagt werden, anders gesagt werden. Also man muss die Firmen getrennt voneinander betrachten. Ja. OpenAI ist, glaube ich, heute 2025 vor allem darauf aus, viel Geld zu verdienen. Macht also das, was die Mehrheit der Nutzer möchte. Ja? Finden die Mehrheit der Nutzer das zu gefährlich, werden da mehr Schranken eingezogen. Wünschen sich die Mehrheit der Nutzer aber vielleicht eher etwas in die Richtung Therapie, dann werden die daran mit Hochdruck entwickeln. OpenAI zum Beispiel mit ihrem Chatbot Claude halte ich für noch die ethischste Firma. Das sind ja auch ein paar Leute, die sozusagen weggegangen sind von OpenAI, weil sie gesagt haben, die sind uns nicht mehr ethisch genug. Ja. Und bei Grok ist es so, naja, Elon Musk traue ich nur so weit, wie ich ihn werfen kann. Das ist ja nun nach eigenem Bekenntnis ein Hardcore-White Nationalist. Also nicht nur, dass die Funktionsweise der Bots dazu führt, dass komische Dinge rauskommen, wir können auch nicht sicher sein, wie sie wirklich intern funktionieren und wie sie trainiert wurden. Dadurch muss man eben auch nochmal vorsichtig sein.
Aber ist denn jetzt trotzdem nochmal gefragt?
Ja.
Aufgrund der Gefallsucht von ChatGPT und den anderen.
Ja.
Wenn ich durch die Frage zu verstehen gebe, in welche Richtung ich gehe.
Ja.
Und jetzt nicht, was weiß ich, nationalsozialistisch bin und da irgendwelche Sicherheitsmechanismen greifen, aber weiß ich nicht, ich bin klerikal oder egal.
Ja.
Muss ich davon ausgehen, dass ChatGPT sich auf dieser Ebene auf mich einlässt?
So, und jetzt ist die Frage. Wird es das immer tun? Nein. Kannst du davon ausgehen, dass es einen krassen Bias dahin geben wird? Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Es sei denn wiederum, es gibt gewichtete Themen innerhalb dieses Chatbots, die eben dazu führen, dass er seine Sympathie mit dem Nutzer oder seinen Drang, gelobt werden zu wollen, vom Nutzer überwindet, weil er dann von all den Leuten, die ihn trainiert haben, gelobt werden. Also das ist für dich nicht durchsichtig.
Ja, aber das macht die Sache ja sehr viel problematischer, weil ich mich ja dann mit ChatGPT, für mich ist ChatGPT jetzt ein Synonym für die anderen, die ich nicht kenne und nicht beurteilen kann.
Wie Tempo als Markenname für Taschentücher, ist mir schon klar.
Genau. Nein, aber das führt mich ja noch tiefer in die Isolation und Einsamkeit, weil ich fühle mich verstanden. Übrigens viel mehr als von meiner Familie, viel mehr als von meiner Frau, viel mehr als von meinen Freunden. Die sind ja alle irgendwie so ein bisschen. Und ChatGPT ist eigentlich der oder die ChatGPT?
Ich würde sagen, es ist der Chatbot, das Large Language Model und die KI, du kannst alles sagen.
Dann sage ich die, ist mir am sympathischsten. Aber dann habe ich ja das Gefühl, sie ist die Einzige, die mich versteht. Und das macht mich dann ja noch einsamer, weil es verführerisch ist, sich mit Leuten zu unterhalten, die mich verstehen. Als mit Leuten, wo ich dann ständig irgendwie mich rechtfertigen muss.
Das ist dann eines der großen Probleme, die wir im Moment politisch haben. Die haben wir im Sinne von echten Begegnungen und Beziehungen und die haben wir in Sachen Freundschaft und die haben wir jetzt eben dann auch in Sachen Psychohygiene und Vertrauen. Wir machen zu wenig mit echten Menschen. Ich will gar nicht sagen, wir machen zu viel digital, aber wir machen zu wenig mit echten Menschen. Unsere Freunde sind vielleicht die Leute, die wir auf TikTok oder YouTube gucken und unsere Gesprächspartner sind am Ende ChatGPT und Claude. Das sollte es eben nicht sein. Und gleichzeitig sehen wir, wie die Mitgliedszahlen der Vereine schrumpfen und die Restaurants zumachen. Ja, und das ist natürlich total schwierig.
Ich habe eine Sache, um das zu sagen, mir jetzt angewöhnt, also habe ich in der Ärztezeitung noch so gelesen, es sollte mittlerweile Teil der Anamnese sein, was für eine Art von Botnutzung die Leute haben.
Wow.
Ja, aber es ist nicht unwichtig. Und vor allen Dingen im psychiatrischen Anamnesen ist es nicht unwichtig.
Also das Wow war auch ein Kompliment.
Ja, ja. Aber der Gedanke war ja auch nicht von mir. Aber ich habe ihn verinnerlicht, weil er mir wirklich sehr logisch und zwingend und wichtig vorkommt. Aber es ist wirklich wichtig zu wissen, bei den Leuten, die du vor dir hast, die eben mit psychischen Problemen zu dir kommen, aber überhaupt in der Neurologie, überhaupt in der Medizin, zu wissen, ob die jetzt wirklich vielleicht jeden Tag 3 Stunden sich mit ChatGPT austauschen oder nicht. Da funktionieren sehr viele soziale Mechanismen dann plötzlich eben nicht mehr. Weil im normalen Leben hast du immer noch Freunde, die dich, naja, also wenn du total abdriftest, zumindest versuchen, dich festzuhalten. Und das gelingt auch manchmal nicht, wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß, aber man bemüht sich. Und wenn diesem System gar keine Chance mehr gegeben wird, dann ist es natürlich ganz schrecklich.
Ich habe auch von einer Frau gehört, die ChatGPT eben, ja, also sie hat im Prinzip 2 Beziehungen. Die zu ihrem echten Freund, der vielleicht auch ganz froh ist, dass ChatGPT ebenfalls mit seiner Freundin zusammen ist, weil die hat zugestimmt, dass eben die Chats, die sie mit dem Chatbot hat, man kann das ja über Spracheingabe machen, sie hat also wirklich immer mit dem gesprochen, dass die veröffentlicht werden. Und die hat permanent sich eigentlich so in meinen Augen eine Art Feedback geholt, was ich furchtbar fände. Also die hat dann gesagt, ich war ja gestresst heute bei der Arbeit, war es wieder schwer. Und dann hat ChatGPT gesagt, du bist ganz toll. Es ist ganz schlimm, dass das bei der Arbeit so stressig war, aber du bist ganz toll und du wirst es schaffen. Also da gab es eben nie so einen Moment von, warum war das denn schwierig? Du hast aber jeden Tag Schwierigkeiten bei der Arbeit. Vielleicht solltest du da mal drüber nachdenken. Vielleicht ist auch der Job gar nicht der richtige. Sondern es war immer nur Bestätigung, Verstärkung, Bestätigung, Verstärkung. Mir würde das total auf den Sack gehen, ja. Aber wenn Leute das brauchen und die kriegen das dann eben en gros, dann kann ich mir vorstellen, dass auch fast jede andere Interaktion, die nicht so bestätigend ist, natürlich auch da nicht rankommt und vielleicht auch als störend oder unhöflich oder unfreundlich gewertet wird.
Mir fällt jetzt was ganz Zynisches ein, aber das ist natürlich völlig unpassend. Ich weiß nicht mehr, von wem die Kurzgeschichte war, aber ich fand sie unfassbar lustig. Abends nach der Arbeit, wenn die Pärchen noch einmal kurz durch den Park gehen und sie ihm dann beschreibt, wie böse ihr Chef war und er sie tröstet, dass das wirklich ganz schlimm sei. Und dann beschreibt er ihr, wie schrecklich sein Kollege war oder sein Chef und sie tröstet ihn und so trösten sie sich gegenseitig. Das erinnert mich jetzt ganz stark an diese unreflektierte Trösterei bei ChatGPT. Übrigens, um das auf die Spitze zu treiben, ich habe mal eben eine Reportage gesehen, dass in Japan einsame Männer Roboterinnen heiraten.
Ja, die Otakus, die gar nicht mehr aus dem Haus rausgehen und auch gar keine Sozialkontakte wollen.
Unfassbar deprimierend.
Kommt auf den Roboter an. Ich möchte gerne unsere Folge, und ich hoffe, du warst mit meinem, ich sage jetzt mal, Expertentum zufrieden, möchte ich gerne mit einem Gedanken und einer Frage und auch 1 oder 2 handfesten Tipps jetzt für den Umgang mit solchen Chatbots. Im Sinne von, natürlich nutzen wir sie weiter, ja, würde ich gerne geben. Das erste ist, du hast vorhin zu Recht beschrieben, ein Phänomen, was ich auch kenne und was, glaube ich, einfach so ist. Du hast gesagt, ich frage ChatGPT was und ich fühle mich erstmal verstanden. Und dann antwortet er mir was und ich denke, das macht schon Sinn in diesem Kontext. Und du hast was Besonderes gesagt, naja, der hat die unwichtigen Sachen weggelassen. Ich würde sagen, du nimmst erstmal wohlwollend an, dass wenn er was weglässt, es daran liegt, dass das eine eben das Spannendste war oder das Relevanteste oder so. Also ich gehe davon aus, dass wir das ja mit ChatGPT so machen, weil wir das mit Menschen auch machen. Und ich habe gedacht, vielleicht überschätzen wir grundsätzlich das Verständnis, was zwischen uns und anderen Menschen herrscht. Ich sage, was du sagst, was ich fühle mich verstanden. Ich denke, du wirst schon deine Antwort mit Bedacht gegeben haben. Es gibt ja überhaupt keine Garantie auf der Welt, dass das so ist. Vielleicht sind wir alle viel mehr mit uns beschäftigt, als wir so denken. Aber weil wir eben wenigstens Bröckchen von dem, was der andere sagt, aufnehmen, haben wir die Illusion von Verständnis. Das ist vielleicht erstmal nur so ein Gedanke. Und vielleicht wäre es gut, öfter mal zu sagen, sag mir doch mal, wie du meine Frage verstanden hast. Ja.
Bei ChatGPT jetzt, ne?
Kann man auch, aber ich meinte, richtig fruchtbar, weil da nämlich eine echte Intelligenz dahinter ist, ist es natürlich mit echten Menschen. Also wenn ich Magnus Heyer sage, wie hast du denn meine Frage verstanden, habe ich bestimmt mehr davon, als wenn ChatGPT wieder irgendwelche Antworten rät, die mir gefallen könnten. Ja, weil du bist ein echter Mensch mit eigenen Interessen und so können wir rausfinden, haben wir die gleiche Perspektive oder haben wir vielleicht eine ganz andere. Das war so erstmal nur ein Gedanke, der mir kam bei unserem Gespräch. Und jetzt sage ich dir mal, nachdem ChatGPT etwas geantwortet hat, sage ich dir das, was die wichtigste Frage ist, die man als nächstes stellt. Was war an deiner Antwort alles falsch?
Das soll ich ChatGPT fragen.
Ja, denn ganz oft kann er seine eigenen Fehler tatsächlich benennen, verrückterweise. was an deiner Antwort war falsch? Und dann kommen Antworten wie, oh, hier war ich zu optimistisch oder da habe ich eigentlich keine Zahl oder da habe ich die falsche Zahl präsentiert. Das heißt nicht, dass da nicht noch andere Fehler drin sind. Aber es ist sehr augenöffnend und experimentieren kannst du auch so, bin ich nicht weit gekommen, aber vielleicht geht es dir anders. Du könntest jetzt sagen, dein großes kritisches Journalistenvorbild war Wolf Schneider. Da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, als der gestorben ist, kann man sich anhören. Du könntest auch sagen, wie hättest du jetzt geantwortet, ChatGPT, wenn du kein Chatbot wärst, sondern ein sehr kritischer Wolf Schneider? Und dann kannst du mal gucken, ob du zwischen den verschiedenen Antworten dann vielleicht etwas dann doch bekommst, was besser ist und vielleicht nicht ganz so arschkriecherisch. Aber was ich noch sagen wollte, Magnus, das Gespräch war ganz toll. Du hattest auch sehr originelle Gedanken.
Ja, das habe ich jetzt wieder geglaubt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.